Ja, wir sind bei einem sehr ernsten Thema. Wir haben das letzte Mal über den Sündenfall nachgedacht. Und da haben wir besonders hingeschaut, wie es dazu gekommen ist. Heute wollen wir uns die Folgen des Sündenfalls anschauen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Eigentlich müssten wir die ganze Bibel mit behandeln. Bis zum Buch Offenbarung geht es immer wieder darum. Und ich habe mir gedacht, wie lassen sich die Folgen denn zusammenfassen? Eigentlich hat Gott das schon für uns gemacht. Gleich in den ersten Kapiteln der Bibel, da sehen wir das, da werden Adam und Eva gewarnt, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Der Tod ist letztendlich die Folge von der Sünde. Und das wird auch im Neuen Testament so zusammengefasst, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Und jetzt alles, was wir jetzt finden nach dem Sündenfall, spricht von Sünde und dann darauf folgend den Tod. In der Theologie hat man das versucht zu unterscheiden und man hat einen dreifachen Tod erkannt, den die Bibel so formuliert. Einmal den geistlichen Tod, den körperlichen Tod und dann gibt es noch den ewigen Tod. Und darum soll es heute gehen. Vielleicht kurz zusammengefasst schon mal am Anfang. Der geistliche Tod meint einfach die Trennung von Gott. Tod meint grundsätzlich immer Trennung in der Bibel. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist nach dem Sündenfall kaputt. Und zeitlich gesehen sehen wir das, dass der geistliche Tod sofort nach dem Sündenfall eintritt. Sofort. Dann kommt der körperliche Tod. Und der körperliche Tod ist eigentlich eine Trennung zum diesseitigen Leben. Aber da gibt es noch mehr. Beim körperlichen Tod wird der Mensch quasi auseinandergerissen. Der innere Mensch und der äußere Mensch. Es ist nicht mehr ein Ganzes. Und dieser Tod kann recht früh eintreten, meistens aber erst später. Und dann gibt es eben noch den ewigen Tod. Und das ist eine Trennung, die nicht mehr letztendlich zu kitten ist. Eine nicht aufhörende Trennung zu Gott. Und das nimmt der Mensch als eine nicht aufhörende Qual letztendlich war. Also der ewige Tod, das heißt, das ist die ewige Verdammnis und er kommt letztendlich nach dem körperlichen Tod. Wie ist es mit dem Tod? Also der Tod kommt ja nicht, oder den bemerken wir eigentlich nicht augenscheinlich und so war es auch bei Adam und Eva nicht. Es war ja nicht so, dass sie sofort umgekippt wären. Und der Mensch reduziert ja den Tod eher auf den körperlichen Tod. Und da merken wir, weil es nicht sofort geschieht, hält er diese Lüge des Teufels, der hat ja gesagt, auch keineswegs werdet ihr sterben, hält er lange aufrecht. Also man kann es lange von sich wegschieben. Und doch ist der Prozess des Todes sofort da. Ich würde es so vergleichen, es ist wie mit einem Blatt, das vom Baum fliegt. Noch ist es grün, aber wir wissen, es ist vom Leben abgetrennt, weil es nicht mehr am Baum hängt. Und irgendwann ist es bräunlich und irgendwann ganz vertrocknet. Und dann wissen wir, okay, da ist kein Leben mehr da. Und so ist es letztendlich bei den Menschen. Wir hatten uns letztes Mal schon einige Fragen gestellt, die immer wieder aufkommen. Und ich wollte mal so eine Zwischenfrage mal reinbringen. Immer wieder taucht die auf. Warum müssen wir eigentlich die Folgen vom Sündenfall mittragen? Und ich denke, das ist sehr verständlich, dass wir uns diese Frage stellen. Weil wir sagen, ich war ja im Garten nicht mit dabei. Was habe ich damit zu tun? Das ist ja unfair. Adam und Eva tun etwas, ich muss die Folgen mittragen. Nun, in der Theologie hat man einen Begriff formuliert oder zwei Worte. Man hat das die zugerechnete Sünde genannt. Und das hat man besonders aus Römer 5, 12 und folgende Verse herausgenommen. Und man sagt Folgendes. Man sagt, Adam stand letztendlich stellvertretend für uns alle Menschen da. Also er war ein Repräsentant. Oder anders ausgedrückt, wir waren als zukünftige Nachkommen in ihm zu finden. Und daher ist es so, dass als Adam sündigte, wir uns alle mitschuldig gemacht haben. Mit dieser Erklärung habe ich ein großes Problem, muss ich sagen. Auch wenn ihr das in vielen Theologiebüchern finden werdet. Zum einen, weil man das aus einer Bibelstelle herauszieht, und da bin ich immer sehr vorsichtig, weil wir letztendlich den Gesamtbefund uns anschauen müssen. Ja, und einen einzelnen Bibelvers, den sollten wir vielleicht irgendwo besser einfügen im Gesamtkontext. Die Bibel sagt uns eigentlich folgendes Prinzip, gilt. Lass uns das mal aufschlagen, Hesekiel 18, Vers 20. Das finden wir auch ähnlich noch in den fünf Büchern Mose, aber hier wird das sehr gut ausgedrückt. Hesekiel 18, Vers 20. Das ist das Prinzip letztendlich, was vor Gott gilt. Da sagt Gott, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Und ich glaube, das will man sagen, das ist gerecht. Wenn der Vater sich schuldig macht, mache ich mich nicht automatisch mitschuldig. Aber jetzt müssen wir einmal innehalten. Wir sollten Verantwortung und Folgen nicht zu schnell gleichsetzen. Auch wenn ich nicht die Verantwortung trage für das, was dort passiert ist, die Schuld liegt bei Adam und Eva, trotzdem kann ich sehr wohl die Konsequenzen mittragen. Ein einfaches Beispiel: Ein König beschließt, einen Krieg anzufachen. Er ist in einer deutlich schwächeren Position. Die Bevölkerung ist dagegen oder der Großteil der Bevölkerung. Er zieht trotzdem in den Krieg. Auch wenn wir alle nicht mitmachen wollen, hilft's nichts. Wir werden am Ende die Konsequenzen mittragen müssen. Und dann kann es wirklich sein, dass dieses Land, unser Land kaputt da liegt. Wir können uns beschweren, ich wollte es ja gar nicht. Ich muss die Konsequenzen mittragen. Und das ist tatsächlich so passiert beim Sündenfall. Wir als Nachkommen Adams tragen die Konsequenzen letztendlich mit. Und was wir noch festhalten müssen, es ist ja nicht bei der einen Sünde geblieben. Dafür brauchen wir uns nur alle anzuschauen. Da ist mehr dazu gekommen. Schauen wir uns den geistlichen Tod an. Da haben wir gesagt, das bedeutet, dass unsere Beziehung zu Gott letztendlich kaputt gegangen ist. Es ist eine Trennung da. Wisst ihr, diese eine Tat hat letztendlich ausgereicht. Aber wir merken in der Bibel, hat nicht nur was mit einer Tat zu tun, sondern es ist was mit dem Menschen da passiert. Er hat sich grundlegend verändert seit dieser einen Tat. Sein Wesen ist nicht in Ordnung. Nun, was ist jetzt anders geworden? Wenn wir Adam anschauen würden, würden wir uns fragen, hat er noch einen Willen? Jawohl, er hat einen Willen. Hat er noch Verstand? Absolut da. Sind Gefühle vorhanden? Jawohl. Aber was wir merken, die Ausrichtung hat sich verändert. Das, was Adam will, ist jetzt etwas völlig anderes. Was er denkt, ist völlig anders. Und auch seine Gefühlswelt ist völlig anders geworden. Also hier ist etwas Erhebliches passiert. Die Bibel nennt uns Menschen Sünder. Und sie tut das nicht nur deshalb, weil wir einfach mal hier und da sündigen, sondern die Bibel nennt uns Sünder, weil wir das im Wesen sind. Da ist etwas mit uns passiert. Wir sind verändert worden. Und stellt euch die Sünde jetzt bitte nicht etwas als etwas Materielles dar. Also wo soll man bei uns die Sünde finden? Da könnten wir lange suchen. Die Bibel sagt, es ist eher wie so ein Prinzip oder eine Gesetzmäßigkeit in uns hineingekommen und das durchdringt alle Bereiche unseres Seins. Wir können das vielleicht vergleichen wie mit einem Auto und mit so einem kaputten Rad. Das Auto fährt noch. Aber wir merken, es zieht uns immer wieder in eine Richtung. Durchs Gegensteuern können wir das Auto irgendwie halten. Das geht schon noch. Aber sobald wir das Lenkrad loslassen und es einfach mal laufen lassen, werden wir merken, es geht immer in eine Richtung. Und das merken wir bei uns Menschen. Ich brauche meinem Kind nicht zu erklären, dass es sich im Supermarkt auf den Boden schmeißen soll und laut schreien soll, ja, ich will dies oder jenes haben. Ich muss gegensteuern. Denn Kinder machen sowas manchmal automatisch. Da ist kein Erwachsener gewesen und der hat es dem mal gezeigt. Und so viel dazu, dass die Welt sagt, wir sind von Grund auf gut, die Gesellschaft macht uns kaputt. Natürlich macht die Gesellschaft was mit uns. Aber der Befund der Bibel ist sehr klar, in uns stimmt etwas nicht. Und deswegen braucht es so viel, um einen Menschen irgendwie in Ordnung zu halten. Und Gott hat das auch gemacht. Er hat uns Erziehung gegeben, es gibt eine Gesellschaft, es gibt Regierung, es gibt Gebote, Verbote. Und da versucht man, den Menschen irgendwie zu halten. Heißt das, dass der Mensch maximal sündig ist? Nein, also der Mensch, nicht jeder Mensch handelt maximal sündig. Aber es ist so, wenn Gott einen Menschen mal laufen lässt, dann sehen wir, dass jeder Mensch zu allem fähig ist. Und das sagt die Bibel uns auch. David drückt das so aus in Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Er sagt, es war von Anfang an da. So bin ich geboren worden. Deswegen nennen wir das auch die Erbsünde. Es wird weiter vererbt. Die Eltern vererben das letztendlich an das Kind weiter. Vielleicht hier auch nochmal eine Frage. Das steht ja am Anfang der Bibel, wir sind in dem Bilde Gottes erschaffen. Ist das überhaupt noch vorhanden, das Bild Gottes? Kann man das noch in uns sehen? Die Bibel sagt ja, es ist tatsächlich noch so. Zum Beispiel finden wir das auch in 1. Korinther 11. Da ist die Rede vom Haupt, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Also in uns ist tatsächlich das Bild Gottes noch zu finden. Aber es ist Folgendes passiert, es ist verzerrt, oft nicht klar erkennbar mehr. Lass uns mal 1. Mose 5, Vers 1 aufschlagen. Da ist die Rede noch von Adam und dann von seinen Nachkommen. 1. Mose 5, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, macht er ihn Gott ähnlich. Also wenn man den Menschen betrachtete, Adam, konnte man etwas von Gott in ihm finden. Von seinen Eigenschaften und dergleichen. Und dann noch mal ein bisschen weiter in 5, Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Und jetzt kommt's. Ihm selbst gleich nach seinem Bild, das heißt nach Adams Bild. Und er nannte ihn Seth. Und hier haben wir einen Sünder, der zeugt jetzt ein Kind. Und jetzt heißt es von ihm, nach Adams Bild wurde er gemacht. Ist er geschaffen worden letztendlich. Das heißt, es ist ein verzerrtes Bild schon zu sehen. Und das ist, sieht man auch bei uns. Und erst in Jesus Christus sehen wir da, dass wir Stück für Stück wieder in das Bild Gottes hineinverwandelt werden. Lass uns den geistlichen Tod noch mal ein bisschen genauer anschauen. Da konzentrieren wir uns heute ein bisschen mehr drauf. Gehen wir wieder zu Kapitel 3 in 1. Mose. Da hatten wir ja die ersten 6 Verse schon behandelt. Und wir wollen mal schauen, woran sieht man hier, dass die Menschen geistlich tot sind nach dem Sündenfall. Ich lese mal die Verse 7 bis 10. Da wurden ihnen, also Adam und Eva, beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Bis dahin. Also sofort nach dem Sündenfall sehen wir ein eigenartiges Verhalten des Menschen. Was tun die Menschen? Sie machen sich sofort irgendwelche Kleidungsstücke, hier heißt es Schurze. Und dann verstecken sie sich. Und wir fragen uns, was ist da los? Wo ist diese Unbefangenheit hin? Warum so beschämt? Was gibt es hier zu verbergen? Und hier die Antwort des Menschen, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Also das ist das Erste, was der Mensch nach dem Sündenfall erkennt. Ich bin nackt. Wisst ihr, der Teufel hatte ja eine Sache versprochen. Er sagte, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann werden euch die Augen geöffnet werden. Übrigens in Vers 22 sehen wir, Gott bestätigt das auch. Das ist tatsächlich so. Sie werden erkennen, was gut und böse ist. Interessanterweise aber das Erste, was die Menschen erkennen, ist, dass sie nackt sind. Und das ist hier nochmal etwas Wichtiges, was den Teufel betrifft. Der Teufel belügt uns nicht in allem. Er gibt uns tatsächlich häufig das, was wir haben wollen. Aber es gibt zwei Sachen, die er uns immer belügt. Das Erste ist immer, es wird dir gut tun. Und das Zweite, das haben wir letztes Mal schon gehört, er sagt immer wieder, und es wird keine Konsequenzen für dich haben. Du wirst nicht sterben. Am Ende wird es schon nicht so schlimm werden. Frage, warum ist dieses Wissen denn so schlecht für die Menschen? Dieses Wissen um Gut und Böse. Wisst ihr, Gott weiß ja auch, was gut und böse ist. Aber bei ihm ist es ein anderes Wissen. Es ist ein verstandesgemäßes Wissen. Er weiß, was verkehrt und was richtig ist. Die Menschen haben dieses Wissen aber durch Erfahrung gewonnen. Sie haben das selbst erlebt und es hat ihnen aber nichts Gutes eingebracht. Im Gegenteil, wir sehen, es lässt sie beschämt und nackt zurück. Und jetzt ist der Mensch darauf bedacht, seine Scham zu bedecken. Und ich würde sagen, er tut das in zweifacher Weise. Vor Gott tut er das und vor dem Menschen. Lass uns das mal erstmal im Hinblick auf den Menschen betrachten. Wisst ihr, natürlich brauchen wir Kleidung, allein was Sonne betrifft oder Kälte. Das war damals anscheinend anders, da war ein anderes Klima. Aber das ist nicht alles. Wisst ihr, aufgrund der Sünde ist der Mensch nicht mehr fähig, einem anderen Menschen nackt zu begegnen oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und gerade im Bereich der Sexualität sieht man, wie verdreht der Mensch geworden ist. Das war mal völlig anders gewesen. Übrigens auch immer ein schlechtes Kennzeichen, wenn die Gesellschaft sich komplett entblößt. Daran sieht man, dass eine Gesellschaft verfällt. Weil normalerweise nach dem Sündfall schämt er sich dafür. Wie ist es im Hinblick auf Gott? Es ist doch interessant, sie haben sich die Schurze gemacht und anscheinend reicht das füreinander. Aber als Gott hineinkommt, müssen sie sich trotzdem verstecken. Die Schurze reichen nicht aus. Wisst ihr, und das sagt uns geistlich sehr, sehr viel eigentlich über den Menschen. Auch heute noch versuchen sich die Menschen irgendwelche Schurze zu machen, um vor Gott irgendwie noch anzukommen, nicht entblößt und nackt vor ihm dazustehen. Was bieten sie ihm? Vielleicht irgendwelche Werke, vielleicht sind es auch irgendwelche großartigen Taten, manchmal sogar Askese. Und damit sagen sie, ich versuche mich vor Gott irgendwie angenehm zu machen. Ich habe das vor kurzem noch gesehen in einer Doku. Ich weiß nicht, ob ihr den Mann kennt, der heißt Levison Wood. Der macht sich auf die Reise viele tausende Kilometer zu Fuß, zum Beispiel durch Himalaya und so weiter. Dann war er in Indien gewesen und dann kam er zu einem Pilgerpfad. Unheimlich viele Leute. Und da zieht er einen Vater und seinen Sohn, die gehen miteinander. Im Prinzip geht eigentlich nur der Sohn. Der Sohn hat einen Stock. Und der Vater, der macht das schon seit vielen, vielen Kilometern. Er legt sich immer flach auf den Boden hin. Der Junge geht nach vorne, misst ab, wo die Hände waren, macht da den Stock hin, da geht der Vater wieder hin und legt sich wieder hin. Und das geht Kilometer für Kilometer so weiter. Damit versucht der Vater irgendwie seine Schuld zu bedecken, irgendwie vor den Göttern angenehm zu sein. Wisst ihr, für uns Menschen ist das beeindruckend, dass sich jemand einer Gottheit so hingibt. Aber wisst ihr, für Gott reicht das alles nicht. Wenn Gott erstmal in Erscheinung tritt, dann verstecken wir uns. Wisst ihr, dann schämen wir uns, obwohl wir Schurze haben, vielleicht sogar wegen der jämmerlichen Schurze, die wir tragen. Das ist alles jämmerlich vor Gott. Wir stehen letztendlich schuldig vor ihm da und Gott beurteilt die Dinge ganz anders als wir. Ich möchte es uns nochmal mitgeben, es ist gut, wenn wir uns dafür schämen. Jesus sagt das der Gemeinde zur Laodicea, denn du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm blind und entblößt. Eine Gemeinde, die von sich sagte, bei uns passt alles. Und er sagt, ihr seid nackt und ihr merkt das noch nicht mal. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wisst ihr, es gibt ein Gewand, ein Kleid, was Gott uns gibt. Das hat Wert, aber nicht diese jämmerlichen Schurze. Schauen wir mal ein bisschen weiter, wie sich die Trennung zu Gott noch zeigt. Ich mache noch die Verse 11 und 13. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Letztendlich ist jedes Geschöpf vor seinem Schöpfer verantwortlich. Und wie reagiert der Mensch, wo Gott ihn ja zur Rede stellt? Er versucht, die Schuld abzutun. Und er sagt Folgendes, ich bin nackt gewesen, darum habe ich mich verborgen. Wisst ihr, die Nacktheit war nicht das Problem gewesen. Die Menschen waren ja vorher auch nackt gewesen. Es war die Sünde gewesen. Das war das eigentliche Problem. Und wir wünschen uns, dass Adam hier steht und sagt, Gott, ich habe es tatsächlich getan. Ich habe von dieser Frucht gegessen. Aber er versucht abzulenken. Wisst ihr, und das ist nach wie vor ein Riesenproblem für den Menschen heutzutage. Er zeigt mit dem Finger immer auf die anderen. Wo ist ein Mensch, der mal auf sich zeigt und sagt, ich bin schuld? Wir müssen ins Licht kommen, so hat Jesus uns das gesagt. Jesus sagt, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Aber weiter, es hat auch keinen Sinn, Sprüche 28, Vers 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Ich weiß noch, wie ich mit einem Freund darüber gesprochen habe und er ist so nah dran eigentlich, der glaubt das eigentlich, was hier steht. Aber er hat es mir auch sehr deutlich gesagt, er sagt, Johann, wenn ich zu Gott komme, dann werden alle Dinge offenbar, sagt er. Und dann habe ich schon verstanden, vielleicht gibt es bei ihm Dinge, die möchte er einfach nicht ins Licht bringen und das ist ihm unangenehm. Aber das ist der Weg. Man muss ins Licht kommen. Man muss die Dinge offenbar machen. Das ist letztendlich das Heil. Gott lässt das aber nicht so stehen. Er weist den Menschen auf das eigentliche Problem hin. Und es ist interessant, wie er es tut. Er weist letztendlich auf das Gebot hin, das er gegeben hat. Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und das ist ganz wichtig, weil der Teufel hat gerade etwas angegriffen, nämlich das Wort Gottes. Sollte Gott denn gesagt haben, die Worte hören wir immer wieder heutzutage, hat Gott das wirklich hier geredet? Ist das wirklich sein Reden? Und Gott weist zurück und sagt, jawohl, ich habe das gesagt und jetzt merkst du es, dass es genauso gemeint war. Jetzt siehst du das in deinem Leben. Wir wünschen uns, dass es jetzt zum Schuldgeständnis kommt. Und doch stattdessen haben wir gesehen, letztendlich wird die Schuld abgeschoben. Jeder wird hineingenommen, die Schlange, Eva. Und wir sehen sogar, Gott wird hineingenommen. Gott, du hast mir doch diese Frau gegeben. Könnte es nicht vielleicht daran liegen? Hättest du sie mir nicht gegeben, wäre es vielleicht nicht passiert. Da merken wir, wir sind so dreist, wir können sogar Gott am Ende die Schuld geben. Wir haben sogar die passenden Sprüche heutzutage dafür, zum Streit gehören immer zwei. Und das stimmt ja auch, irgendwo ist da auch was Wahres dran. Aber wisst ihr was? Wichtig ist, dass wir das mal ausblenden können. Wenn es einen Streit gab, dass man mal hinschaut auf sich selbst und sagt, Gott, ich bin schuld. Dass man zerknirscht ist. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass euch mal so richtig was leid tat? Dass ihr kaputt dran gegangen seid? Wisst ihr, da guckt man nicht mehr auf die anderen. Natürlich, der hat das gesagt, der hat das gemacht. Aber wisst ihr, das wird so egal, weil plötzlich die Schuld so drückt. Und da kommt man vor Gott und sagt, ich alleine bin schuld. Wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn man mal so beginnt, das sieht man ja auch in der Ehe. Am Anfang ist es so, da diskutiert man noch vieles aus. Aber wie schön ist es, wenn man am Ende mal hingehen kann und sagen, weißt du was, ich war schuld daran, vergib mir bitte. Und es dauert nicht lange, da kommt der Nächste auch. Ja, und das ist wichtig, dass wir da hinkommen, an diesem Punkt. Ja, wir merken also, der geistliche Tod ist da. Ein Bruch in der Beziehung. Und der Mensch kommt nicht einfach so zurück. Er zeigt da mit dem Finger auf die anderen. Lass uns auf den körperlichen Tod nochmal hinschauen. Wir hatten schon gesagt, der körperliche Tod kommt letztendlich nach dem geistlichen Tod. Aber in gewisser Weise, ja, wie soll man es sagen, ist er dem Menschen doch viel, viel näher als der geistliche Tod. Und warum ist das eigentlich so? Ich meine, welcher Mensch denkt da groß drüber nach, über den geistlichen Tod, dass die Beziehung zu Gott nicht da ist? Dafür braucht es einiges. Wisst ihr, darin stand nämlich die Wahl des Teufels. Er sagte, brich mit Gott, brich das Gebot und ich gebe dir hier all das, was du hier vor Augen hast. Ich gebe dir auch diesen Baum, den Gott dir vorenthält. Das war die Wahl des Menschen gewesen. Und dazu war er bereit. Und er hat mit Gott gebrochen. Und jetzt erwartet er von diesem Leben hier alles, was es zu bekommen gibt. Und doch, es dauert nicht lange, da stellt er Folgendes fest. All das, was er hier bekommen kann, ist so unbefriedigend ohne den Schöpfer. Es gibt ein ganzes Buch, was dazu geschrieben wurde, das Buch Prediger, von dem großen König Salomo, der alles hatte, der unfassbar weise war, der alles Materielle hatte, der hatte Frauen ohne Ende und sagt, dieses Leben ist so erbärmlich. Und erst, wo er auf Gott schaut, kann er sich an die Dinge erfreuen, die Gott ihm gibt. Aber wie tragisch ist es doch, wenn der Mensch sogar das Diesseitige aufgeben muss. Und darum geht es letztendlich beim körperlichen Tod. Was bleibt ihm dann noch? Anstatt, wie der Teufel versprochen hat, ich gebe dir alles, hat er am Ende nichts. Und so geht man von dieser Erde mit nichts. Nichts kannst du mitnehmen. Und das ist für die Menschen so schrecklich, dass er sich mit diesem Thema eigentlich nicht befassen möchte. Und wenn, tut er es höchst ungern, gerade in der heutigen Zeit. Und doch entkommt man diesem Thema ja nicht so ganz. Der körperliche Tod zeichnet sich ja viel früher ab. Da kommen Krankheiten, da kommen Gebrechen. Wir erleben äußerst knappe Geschichten. Autounfall, und da wissen wir, es war so knapp und dann wäre es das jetzt gewesen. Haben wahrscheinlich viele von uns schon erlebt. Dann hören wir das von den anderen, dass sie gehen müssen. Und immer wieder kommt das doch in Erinnerung. Auch für dich ist es irgendwann soweit. Nun, dann müssen wir halt mit dem Sterben irgendwie zurechtkommen, aber wir hoffen wenigstens auf Folgendes. Wenn schon sterben, dann nach dem biblischen Begriff wollen wir es lebenssatt tun. Das heißt, ich möchte lange leben und ich möchte ein gutes Leben haben. Und wenn ich schon sterben muss, dann soll es möglichst schnell gehen und ich möchte keine Schmerzen haben. Das ist ja dann unser Traum. Darauf hoffen wir. Interessant ist es doch, wenn wir das erste Sterben in der Bibel betrachten. Wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Der gläubige Abel, der Gott geliebt hat, stirbt zuerst. Und wie? Mitten im Leben, er steht voll in der Blüte, wird er herausgerissen durch einen furchtbaren Brudermord. Ich habe mal darüber nachgedacht. Das ist so, als Gott uns sagen wollte, klammer dich nicht an deine Wunschvorstellungen. Der Tod kann urplötzlich kommen, er ist grausam und er nimmt auch keine Rücksicht auf die Person. Denn wir haben schon gelesen, es ist die Folge der Sünde. Aber wir merken, wie die Menschen darauf reagieren, erschrocken. Dann heißt es mit 30 Jahren, der war doch noch so jung. Oder manchmal sogar empört, Da heißt es, der hat so gesund gelebt und ausgerechnet der kriegt jetzt Lungenkrebs. Wie ist das möglich? Und dann wettert man vielleicht noch gegen Gott. Ja, wir wollen das nicht wahrhaben, aber so ist es letztendlich. Der Tod ist Ursache oder die Sünde ist die Ursache für den Tod. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch mit dem körperlichen Tod auseinandersetzen. Wir kennen diesen Vers aus Psalm 90, Vers 12. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wir müssen unsere Tage zählen. Und wann sollten wir uns mit Gott beschäftigen? Die Bibel sagt, möglichst früh. Der Prediger, der König Salomo, den habe ich schon erwähnt, er sagt Folgendes. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen, und er meint hier das hohe Alter, und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Interessant, oder? Eigentlich würden wir das doch den alten Leuten zurufen. Du bist jetzt kurz vorm Grab. Denk doch jetzt wenigstens im Alter noch über deinen Schöpfer nach. Jetzt, wo du so kurz davor bist. Die Bibel sagt etwas völlig anderes. Wenn du jung bist, dann musst du an deinen Schöpfer denken. Warum eigentlich? Weil es im Alter oft zu spät ist. Hier ist die Rede von den bösen Tagen. Sie gefallen einem nicht mehr. Oft sind alte Leute sehr verbittert über ihr Leben, beschäftigen sich viel mit ihren Krankheiten und Gebrechen. Wir wissen das, scheint ja auch normal zu sein. Und mit wem du dann gar nicht mehr kommen brauchst, ist häufig der Schöpfer. Da heißt es nur, lass mich mit dem in Ruhe. Der Zug ist abgefahren. Ich habe mich mit meinem Schwager unterhalten, der ist im Palliativdienst. Und ich sagte, Mensch, bei dir muss das doch so sein, wenn du da Leute im Sterben siehst, dass du denen doch noch unbedingt etwas von Gott erzählen möchtest. Da muss doch so ein Drang bei dir sein. Der sagt, es ist aber nicht so. Er sagt, für viele ist es zu spät. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste dem unbedingt noch das Evangelium bringen. Es ist zu spät, die haben damit abgeschlossen. Deswegen wichtig für uns, wenn wir jung sind, dann sollten wir darüber nachdenken. Wer sagt uns das, dass wir noch eine Chance dafür kriegen? Vielleicht noch eine Frage, die sich da noch ergibt bezüglich dem körperlichen Tod. Warum gibt Gott uns nicht wenigstens ein paar Jahre mehr? Also wir lesen ja am Anfang der Bibel, ach Mensch, wie alt wurden die da? Der Methusalem 969 Jahre, was sind das für ein Alter? 1000 Jahre, das ist ja wie das messianische Reich, was kommen soll. So lange hat er gelebt. Und dann überlegen wir uns, warum hat er denn so lange gelebt? Etliche sagen, vielleicht lag es am Klima damals. Wir lesen, damals hat es nicht geregnet. Also es war eine ganz besondere Umgebung gewesen. Aber die Reduzierung des Lebensalters hat recht wenig damit zu tun. Gott hat sich nämlich dafür entschlossen, einen Schnitt zu machen. In 1. Mose 6, das ist die Geschichte von Noah, da ist die Rede davon, dass die Menschen unheimlich alt werden und die Gottlosigkeit ist so groß geworden, dass es nur noch eine Familie gibt, die letztendlich in die Arche Noah hineingehen können. Und da sagt Gott, noch 120 Jahre, dann werde ich die Menschen richten. Und nach der Sintflut merken wir, dass das Alter sehr verkürzt ist. Noch relativ lang, 180 Jahre. Später sagt uns die Bibel in dem Psalm 70 bis 80 Jahre, höchstens. Da sind wir bei uns angelangt. Warum ist das so? Ich glaube, das hat einen ganz wichtigen Grund. Wenn die Menschen so alt werden würden, auch heutzutage, wisst ihr was? Es wird genauso ausschauen wie zur Zeit Noahs. Wir brauchen heutzutage noch nicht mal dieses hohe Alter, um das zu erreichen. Es gab so viele Menschen auf der Erde, aber nur eine Familie glaubte noch an Gott. Der Mensch kriegt nämlich da das Empfinden, ich lebe ewig. 900 Jahre. Und das ist eine Gnade Gottes, so will ich es einfach mal formulieren, dass uns vielleicht bewusster wird, wie kurz unser Leben ist. Die Kinder träumen noch, 18 Jahre zu werden. Es dauert so lang. Mit 30, 40, da merken wir, wow, jetzt geht's los. Und dann wird es immer schneller. Und das soll uns daran erinnern, unser Leben ist kurz und wir sollen es ordnen vor Gott. Der ewige Tod. Da will ich jetzt nicht so viel mehr dazu sagen. Wir werden später nochmal ausführlicher darüber zu sprechen kommen, wenn wir über die Endzeitdinge sprechen werden. Aber der ewige Tod ist die ewige Trennung von Gott. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 lesen wir: Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Also es ist eine selbstgewählte Gottesferne. Wir lesen von Adam und Eva, dass sie vor dem Angesicht Gottes flohen. Und das tut der Mensch seit jeher. Bloß weg von ihm. Und die Ewigkeit für einen Ungläubigen bedeutet genau das, dass er nicht mehr in das Angesicht Gottes schauen kann. Es ist vorbei. Bitte nicht falsch verstehen. Das meint nicht, dass an diesem furchtbaren Ort, den die Bibel Hölle nennt, Gott nicht anwesend wäre. Doch Gott ist sehr wohl da. Es gibt überhaupt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Aber es meint Folgendes. Hier schauen wir nicht mehr in das freundliche Angesicht Gottes. Wir erleben ihn nur noch als zürnenden Richter, und das ist schrecklich. Jesus hat das mal so ausgedrückt: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Die kennen wir hier auf der Erde. Er sagt, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und er meint Gott damit. Menschen, die die Bibel vielleicht nicht so kennen, die denken vielleicht an den Teufel, dass er da umherirrt und alle drangsaliert. Überhaupt nicht wahr. Der wird genauso gerichtet wie die Menschen. Es ist Gott, der Seele und Leib verdirbt in der Hölle. Das muss uns bewusst sein. Und so schrecklich wird uns auch der Ort beschrieben. Wir lesen vom Feuer, wir lesen von Qualen, von Zähneknirschen. Es gibt auch interessante Formulierungen: Da stirbt der Wurm nicht. Das drückt nämlich die Ewigkeit aus. Das heißt, der Wurm hat immer was zum Fressen. Es hört einfach nicht auf. Das heißt, es gibt keine Umkehrmöglichkeit. Es ist zu spät. Und das ist für den Menschen so schrecklich, dass er verschiedene Lehren aufgebaut hat. Zum Beispiel die Alphasöhner, die sagen, so kann Gott doch gar nicht sein. Und sie sagen, am Ende werden wir doch alle in den Himmel kommen. Die Zeugen Jehovas sagen, nein, bitte nicht so verstehen. Es meint einfach nur, wir werden irgendwie verlöschen. Wir sind einfach nicht mehr da. Die katholische Kirche sagt, es muss doch eine Wende geben, und sie haben das Fegefeuer dazwischen gebaut, was wir in der Bibel nicht finden. Das zeigt aber einfach nur, wie schrecklich dieser Gedanke für den Menschen ist. Und das muss uns jetzt bewusst sein. Wie groß muss dieser Gott sein? Und wie schwer muss unsere Sünde wiegen, dass es eine ewige Verdammnis gibt? Das muss uns bewusst sein. Und das zeigt uns einfach, wie wenig wir von Gott erkannt haben. Wenn wir Gott in seiner Größe erkennen würden, wird es für uns nicht mehr schrecklich sein. Da würden wir sagen, es ist gerecht so. Und so werden alle sprechen, die im Himmel sind. Die werden Gott dafür loben, dass er gerecht ist. Das ist keine Ungerechtigkeit. Letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Wir haben über den dreifachen Tod gesprochen. Und das hat immer was mit uns zu tun. Aber jetzt gucken wir um uns herum und fragen uns Folgendes. Was ist aber mit der Schöpfung los? Ich meine, wir verstehen das, dass es Folgen für uns hat. Aber irgendwie muss auch die Schöpfung Schaden erlitten haben durch den Sündenfall. Warum wachsen Dornen und Disteln? Warum haben wir Missernten? Warum die schweren Stürme, haben wir jetzt zum Teil erlebt? Warum diese Kälte- und Hitzewellen? Warum diese Naturkatastrophen? Warum greifen sich die Tiere an? Warum finden wir überall in der Schöpfung Verwesung und Tod? Im Garten Eden war es doch nicht so. Und das stimmt. Der Mensch hat heutzutage eine zweifache Erklärung. Zum einen, ja, das war schon immer so gewesen. Das ist das Erste. Oder der Mensch ist schuld. Der Mensch zerstört doch alles. Und der zweite Punkt ist natürlich zum Teil auch wahr. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also Gott hat den Plastik da nicht in die Weltmeere reingemacht. Das waren schon wir, so ehrlich müssen wir schon sein. Aber das ist nicht alles. Wisst ihr, die Bibel macht uns deutlich, Gott hat etwas getan. Gott hat einen Riss in diese Schöpfung hineingebracht. In Römer 8 lesen wir Folgendes: Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Und da ist die Rede von Gott. Das heißt, Gott hat diese Schöpfung der Vergänglichkeit hingegeben. Und das muss uns bewusst sein. Gott hat den Boden verflucht. Er hat alles der Vergänglichkeit unterworfen. Er ist es, der die ganze Schöpfung zum Seufzen gebracht hat. Warum? Es ist eine ständige Erinnerung auch für uns, dass hier etwas kaputt gegangen ist. Das muss uns einfach bewusst sein. Es ist also ein deutlicher Hinweis, dass etwas Tragisches passiert ist. Und das soll unseren Blick wieder auf Gott lenken, der alles heile machen kann. Wisst ihr, der heutige Mensch ist sehr anmaßend. Wir sehen das, er spielt sich selbst als Heiland auf. Das heißt, er sagt, ich kann mich schon selber retten. Und dafür tut er dies, jenes. Und er behauptet auch von sich, wenn wir uns nur alle gemeinsam mal anstrengen würden, würden wir auch die ganze Schöpfung wieder in den Griff bekommen. Das stimmt nicht. Unmöglich. Weil Gott diese Schöpfung preisgegeben hat. Der Vergänglichkeit. Wir brauchen einen Heiland, so sagt die Bibel uns das. Einen, der alles heile macht. Deswegen spricht die Bibel von Jesus, der uns heile machen kann und der auch am Ende die ganze Schöpfung heile machen wird. Wir schauen auf dem Thron in Offenbarung und da lesen wir von dem, der dort sitzt und da heißt es, er sagt, siehe, ich mache alles neu. Nein, nicht wir. Wir können uns selbst nicht mal verändern. Das ist ja das Erschreckende für uns. Wir bemühen uns und wir kriegen unsere kaputten Eigenschaften noch nicht mal hin, wo sie vielleicht auch andere dann stören. Wir kriegen es einfach nicht hin. Wir brauchen einen, der uns neu macht und der auch alles andere neu machen kann. Amen.